Der Lissabon-Vertrag tritt also am 1. Dezember in Kraft. Wir haben uns das Vertragswerk und seine Entstehung angeschaut und an zwei Beispielen gesehen, dass es bei der Umsetzung und Anwendung des Vertrags durchaus ein bisschen knirschen kann. Wir wollen jetzt mal zum großen Ganzen zurückkehren und eine Einschätzung und Bewertung des Vertrags für die Zukunft Europas wagen. Frage dazu an Sarah Seeger, Europaexpertin am Zentrum für angewandte Politikforschung in München. Frau Seeger, was bringt uns dieser Lissabon-Vertrag? Bringt er uns etwa mehr europäische Identität, die wir ja so dringend gebrauchen könnten?
Ja, da müsste man vielleicht etwas weiter ausholen bei der Beantwortung dieser Frage. Ursprünglich wurde ja dieser gesamte Reformprozess in Gang gesetzt, um die EU demokratischer, effizienter und transparenter zu machen. Was dem Vertrag von Lissabon sicherlich gelingt, ist es, die EU effizienter zu machen. Es werden zahlreiche Entscheidungsverfahren vereinfacht, Verfahren reduziert, die Komplexität wird reduziert. Also hier ist sicher ein Vorteil da. Auch mit Blick auf Demokratie sehen wir, dass sich einiges tut und auch einiges zum Positiven verändert. Das Europäische Parlament erhält zahlreiche neue Kompetenzen. Zudem wird eine europäische Bürgerinitiative eingeführt, wo die Bürger direkt die Kommission auffordern können, tätig zu werden. Einziges Manko des Vertrags von Lissabon ist allerdings die Transparenz. Der Vertrag ist sehr, sehr komplex. Es ist kein einfacher Vertragstext, wie beispielsweise die Europäische Verfassung hätte sein sollen, die ja nicht in Kraft treten konnte. Also hier, wie gesagt, ein sehr, sehr komplexer Vertragstext, der es sicherlich den Bürgern nicht leicht macht, sich mit der EU zu identifizieren.
Ja, die dahingeschiedene EU-Verfassung, die Sie eben erwähnten, die wollte Europa ja auch mal so etwas wie eine Seele geben. Hat sich das Europa der 27 von solchen hehren Zielen mittlerweile verabschiedet?
Naja, da muss man unterscheiden zwischen dem, was die Buchstaben sagen und dem, was dieser Vertragstext an Geist sozusagen enthält. Also wie gesagt, diese Buchstaben und die Form des Vertragstextes ist sehr, sehr technokratisch, sehr, sehr schwierig zu verstehen. Also hier haben wir nicht mehr diese hohe Ambition einer Verfassung und haben eben auch nicht dieses Identifikationsobjekt, das eine Verfassung bieten könnte. Andererseits, wenn man sich die Bestimmungen ansieht, dann kann es dann zeigt sich doch eine Entwicklung hin zu einem etwas integrierteren und vertieften Verständnis der Europäischen Union. Also es werden Aufgaben gebündelt, gerade im Bereich der Außenpolitik. Die EU entwickelt sich nach wie vor weiter, erhält neue Kompetenzen. Also die Mitgliedstaaten sind trotz aller Vorbehalte bereit, gemeinsam weiterzugehen und sich auch weiter zu integrieren. Das heißt, man muss tatsächlich unterscheiden zwischen diesem technokratischen und technischen Konstrukt und dem, was dann tatsächlich sich in der Vertragspraxis entwickeln kann. Und da denke ich schon, dass einige Fortschritte möglich sind.
Was bringt denn der Vertrag, Frau Seeger, im täglichen politischen Leben? Bringt er mehr Energie für Europa, mehr Handlungsfähigkeit für die doch ein bisschen lahmende Union?
Also was der Vertrag sicher bringt, ist eine vereinfachte Entscheidungsfindung im Ministerrat. Das ist ja eins der zentralen Organe der Gesetzgebung. Also hier wird es künftig leichter sein, zu Entscheidungen zu kommen. Zudem beinhaltet der Vertrag Mechanismen, die es leichter machen, einzelne Vertragsbestandteile weiterzuentwickeln, ohne dass eben gleich wieder diese gesamte Reformmaschinerie anlaufen muss, die ja doch sehr, sehr langwierig ist, wie wir jetzt festgestellt haben in den letzten Jahren. Also es bringt im Großen und Ganzen mehr Flexibilität und eben die Möglichkeit, auch beispielsweise in kleinen Gruppen in Politikbereichen voranzugehen, ohne dass gleich alle 27 Mitgliedstaaten mitmachen müssen. Also dadurch eben mehr Handlungsfähigkeit, mehr Flexibilität. Und ich denke, das ist doch ein großer Fortschritt im Vergleich zum bestehenden Vertrag von Nizza.
Wenn man Europa als Spieler auf der Weltbühne sieht, bringt der Vertrag eine aktivere Rolle und mehr Gewicht für Europa in der Welt?
Ja, also der Vertrag legt dafür zumindest den Grundstein. Es wird ja ein neues Amt geschaffen, das zwar dem eines Außenministers gleicht, aber die Position heißt nicht so. Sie wird benannt in Hoher Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik. Dieser Hohe Vertreter ist sowohl Mitglied des Rates, des Ministerrates, als auch der Kommission und bündelt auch hier die Ressourcen der beiden Organe und wird dadurch auch ein relativ mächtiger Akteur sein und soll der Union auch ein Gesicht nach außen geben. Also es soll leichter sein für Partner der internationalen Bühne eben zu identifizieren, mit wem sie tatsächlich in der Union zu tun haben. Gleichzeitig erhält dieser sogenannte Außenminister auch einen europäischen Auswärtigen Dienst, also einen relativ großen diplomatischen Unterbau und hat dadurch eben schon relativ viel Schlagkraft auch. Es kommt jetzt tatsächlich darauf an, wie Frau Ashton, die ja für diesen Posten bestimmt ist, dieses Amt ausführt und welches Gesicht sie ihm tatsächlich auch geben mag auf der internationalen Bühne.
Am Schluss vielleicht die schwierigste Frage. Was bringt denn der Vertrag an Europa Mehrwert für Sie und für mich und für alle anderen Bürger Europas?
Also zum einen ist es so, dass durch den Vertrag die Bürger direkt ein Instrument an die Hand bekommen, mit dem sie sich in der europäischen Politik beteiligen können, die Europäische Bürgerinitiative. Das ist ein Instrument, das es bislang nicht gab auf europäischer Ebene. Wenn 1 Million EU-Bürger aus verschiedenen Ländern das beantragen, dann muss die Kommission in verschiedenen oder in Politikbereichen tätig werden. Also das ist doch eine relativ starke Waffe oder auch ein starkes Instrument, das die Bürger jetzt an der Hand haben. Jetzt kommt es eben darauf an, das auch mit Leben zu füllen. Da wird sich zeigen, ob die Bürger fähig sind, sich zu organisieren und dann eben auch die Kommission entsprechend aufzufordern. Darüber hinaus ist es so, dass beispielsweise die nationalen Parlamente aufgewertet werden, die ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle für das Demokratieverständnis der Bürger spielen. Und durch die Aufwertung der nationalen Parlamente erhält natürlich auch indirekt die Stimme der Bürger mehr an Gewicht. Ich denke, das sind die zwei Beispiele, an denen sich am besten verdeutlichen lässt, dass der Vertrag von Lissabon auch direkt eine Auswirkung auf die Bürger hat.
Also Lissabon kommt, das alte Europa geht und doch bleibt vieles, wie es ist. Sarah Seeger vom CAP in München, vielen Dank für das Gespräch.